Herzlich willkommen bei Anja unterwegs und die sitzt heute mal. Wir sitzen heute mal.
Wir sitzen vorweihnachtlich jetzt schon so ein bisschen, im Hintergrund ist vielleicht zu sehen, ein bisschen einstimmen auf den Winter und die Festtage. Und ich freue mich, dass ich hier beim Café, wir sagen nicht, es ist Glühwein, weil es kein Bier ist. Beim Café sitzen wir hier zusammen auf die Vorweihnachtszeit.
Absolut, genau.
Nur den lieben Zuschauern auch eine herzliche Einladung. Ja. Wir wollen heute wieder reden über ein paar psychologische Themen. Was hast du mitgebracht? Worauf durfte ich mich denn ein bisschen vorbereiten? Du weißt ja, das lebt ja hier, dank Salve TV auch und dem Justin in der Kamera. Versagt eine Stimme, mein Gott. Lebt ja auch ein bisschen vom Ungeschnittenen.
Ja, also, brauchst du noch einen Schluck Wasser?
Jetzt kann ich machen.
Gut. Ich erzähle in der Zeit, wir haben uns was mitgebracht und zwar geht es um Anstieg von Angsterkrankungen, sogar massiver Anstieg von Angsterkrankungen. Es gibt eine neue und Kinder, Jugend, habe ich das richtig gesagt?
Kinder 17. Und Kinder- und Jugendstudie heißt das, genau. Ja. Ja. Sag ich gleich was dazu.
Ja. Genau. Und ja, ich habe ganz viele Fragen. Möchtest du einleitend dazu was sagen? Ansonsten habe ich natürlich 1000... Hier, ne? Alles voll. Da wirst du Bescheid.
Ja, hat sich gut vorbereitet. vielleicht nochmal zur Kinder- und Jugendstudie. Das ist also ein sehr, sehr umfassendes Bild zur Situation von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Das sind nicht nur Umfragen, Gott sei Dank sind es nicht nur Umfragen, sondern es sind auch Statistiken damit dabei, es sind Forschungsberichte dabei von den Universitäten. Es sind sehr, sehr viele Daten, die aus der Kinder- und Jugendhilfe kommen. Und es sind auch grundsätzlich Studien, die mit Kindern und Jugendlichen oder über Kinder und Jugendlichen im sozialpädagogischen und sozialen Bereich gemacht werden. Also es versucht immer, wie gesagt, die 17. in Folge, so ein Bild des Zustandes der Jugend abzubilden und daraus vielleicht, da können wir vielleicht auch nachher dazu kommen, ein bisschen abzuleiten, was man in Zukunft machen könnte, damit es der jungen Generation ganz gut geht. Ne? Da haben wir die üblichen Verdächtigen, das Bildungssystem in Deutschland ist nicht so das Beste. Aber wir wollten ja heute gerade reden, dafür hast du mich vielleicht als psychologisch geschulten Menschen auch eingeladen, um diese Angst- und Panikerkrankungen, also Angsterkrankungen im weitesten Sinne, die unter Kinder und Jugendlichen massiv zugenommen haben. Ne?
Wer den Frank Bangert noch nicht kennt, lieben Zuschauer, sind ja auch immer mal neue Gesichter dabei. Ich würde sie sagen, ich gender nicht, weil dann ist die Zunge auf links. Natürlich auch Damen und Herren immer, das ist immer vorausgesagt. Du bist Verhaltenstherapeut, ich will das auch mal festhalten. Ja? Er ist fest in unserer Sendung und wir haben hier ein Tonproblem. Darf ich helfen?
Kann man alles gut. Also, alles gut.
Auch gerne. So. Also, was sind denn so die Hauptgründe als erste Frage, was diesen massiven Anstieg angeht? Wobei, das wird man wahrscheinlich gar nicht so sagen können. Ne?
Doch, tatsächlich haben die, also diese Kinder- und Jugendstudie, kann man im Netz übrigens nachlesen, 600 Seiten wurden da zusammengeschrieben, also doch sehr, sehr umfangreich.
Oh, ja.
Im Grunde kann man vier Themen festmachen. Wir können über die dann einzeln reden. Das eine ist die Corona-Pandemie. Die hat sich natürlich auf Kinder und Jugendliche, vor allen Dingen auf Kinder in den Grundschulklassen, massiv ausgewirkt. Mhm. Wenn wir uns vorstellen, da geht es um 2, 3, eigentlich 4 Jahre Leben, die eingeschränkt sind, macht bei einem 8-Jährigen das halbe Leben aus und selbst bei einem 12-Jährigen noch ein Drittel des Lebens. Ne? Mhm. Es existiert gerade, wie du vielleicht auch so war, also ich jedenfalls im Freundes- und Bekanntenkreis, so eine gesellschaftliche Unsicherheit, ne, während man in die Ukraine guckt oder überhaupt sich gesellschaftliche Tendenzen anguckt, wirtschaftliche Sorgen, Zukunftsängste und dergleichen. Ja. Also auch das spielt für Kinder eine wesentliche Rolle. Es geht auch um Ungleichheiten. Also wir wissen, dass dieser Weg, so also wie das über Jahre noch kommuniziert wird und heute von unverbesserlichen Rechthabern immer noch behauptet wird, es gibt eben keine Durchlässigkeit für Kinder durch alle Alters- und Sozialschichten bis hin zum Studium in die Arbeitswelt. Ne? Also wer sozial benachteiligt ist, um es mal kurz auszudrücken, hat deutlich größere Schwierigkeiten, Fuß zu fassen. Auch das macht Angst. Ne? Auch das ebnet den Boden für Mobbing und ähnliche Geschichten. Also Menschen, die vom Schicksal, sage ich jetzt mal, nicht so besonders verwöhnt worden sind. Auch das wirkt sich im Kinder- und Jugendbereich besonders aus. Und wir haben natürlich auch einen massiven Leistungsdruck. Ne? Ja. Leistungsdruck meint natürlich einmal soziale Medien, da sage ich vielleicht noch nachher was dazu. Aber Leistungsdruck meint natürlich auch die Anforderungen der Eltern. Ne? Also geht mein Kind zum Geigenunterricht und zum Chinesischunterricht? Wie weit? Auch das macht Unsicherheiten und macht Kinder ängstlich, um das mal ganz global zu sagen.
Ja, wenn man die so extrem unter Druck setzt. Und da sollte man so einen guten Mittelweg auch fahren. Ne?
Ja.
Ja. Wie kann sich das denn äußern? Also wenn man jetzt als Mutter oder Vater oder auch vielleicht als Erzieher oder Pädagoge, ja. Was sind so deutliche Anzeichen, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist? Also dass man da dann, und was tut man, was wäre der nächste Schritt?
Also ich glaube, erstmal, dass, wie man es feststellen kann, also im persönlichen, privaten Bereich merkt man natürlich, wenn es Unsicherheiten gibt. Ne? Ich bin Verhaltenstherapeut, wie du weißt, wir reden immer von Vermeidung. Also wenn ich merke, das Kind versucht, eine Aufgabe zu umgehen, versucht, sich vor irgendwas zu drücken.
Hausaufgaben?
Also im Sinne, wie das?
Hausaufgaben auch?
Vielleicht Hausaufgaben dann, aber das ist ein gutes Beispiel, vielleicht Hausaufgaben nicht im Sinne von ich muss da irgendeine Leistung abliefern, wobei wir ja vorhin gesagt haben, Leistungsdruck ist also auch durchaus ein Angstfaktor, sondern vielleicht auch im Sinne einer Erwartungshaltung. Ne? Also was erwarten die jetzt von mir, was muss ich da machen? Also da geht es gar nicht darum, ich soll die 1 oder die 2 auf diese Hausarbeit oder auf diese Geschichten kriegen, sondern einfach, werde ich morgen ausgelacht, wenn ich da mit was Falschem komme, oder sind die Lehrer, die ja zuweilen auch durch Überforderungen und solche Geschichten ein bisschen unter Druck stehen. Ist das vielleicht auch noch eine Geschichte. Also immer, wenn es um Vermeidung geht, aber Angst betrifft ja nicht nur die Schule, Angst betrifft ja auch das persönliche Leben. Also was ich in der Praxis, wie du ja weißt, habe ich eine psychotherapeutische Praxis auf dem Land in der Nähe von Artern, und was ich also durchaus auch bei jungen Patientinnen und Patienten wahrnehme, ist eine soziale Unsicherheit, um nicht zu sagen eine soziale Angst. Mhm. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass mir gerade Jugendliche und große Kinder berichten, sie haben sehr, sehr viele Freunde. Letztens sprach ich mit einem jungen Patienten, der also einen allerbesten Freund hat, mit dem er alles teilt, den er aber noch nie gesehen hat.
Ach.
Also der ist irgendwo online, weiß ich nicht, hinter Tupfingen oder wo auch immer. Ja. Da wird so deutlich, dass sich unsere Kinder zunehmend in zwei verschiedenen Welten bewegen. Das ist jetzt gar nicht erstmal als Vorwurf gemeint, das ist auch gar nicht per se schlecht. Wir müssen nur darauf gucken, dass natürlich, wenn ich meine Kontakte ausschließlich online abarbeite, ich ein ganz anderes Verhältnis dazu habe und eine ganz andere Interaktion, als ich die im sozialen Leben habe. Ne? Wir wissen selber, wie das ist online. Also du wirst mit mir da übereinstimmen, WhatsApp über irgendwelche Sachen sprechen, ist ganz schlecht. Fehldeutungen sind da. Absolut. Telefonat ist schon ein bisschen besser, aber im Grunde ist Face-to-Face, und wie wir jetzt hier sitzen, und vorhin, liebe Zuschauer, ist natürlich die bessere Variante. Das ist also auch so eine Geschichte, wo man dann vielleicht merkt, der geht nicht gerne irgendwo hin, der zieht sich zurück, der separiert sich. Ne? Das ist dann, weil du gefragt hast, was man machen kann, da kann man versuchen, gegenzusteuern, indem man, weiß ich nicht, freiwillige Feuerwehr oder irgendein Verein, also irgendwas irgendein Engagement macht oder Sportverein oder so, wo ich mit anderen Menschen zusammen bin und soziale Interaktion üben muss, um eben nicht Angst zu haben, im sozialen Kontext gleich zu versagen.
Ja, da auch so ein Mittelmaß, genau, richtig, genau. Nicht 5-mal die Woche, sondern vielleicht
1-mal. Nee, genau, richtig.
Genau. Ja. Dann sind wir ja wieder bei dem extremen, ne? Anspruch. Ja. Ne? Entweder gibt es Kinder, die sich ganz einigeln, oder welche, die 10-mal die ganze Woche voll damit. Höre ich leider sehr oft. Ja. Das finde ich beim Zuhören teilweise schon anstrengend. Ne?
Ja. Was die Kinder- und Jugendstudie auch noch sagt, ist Brennpunkt Schule so generell, also nicht nur Hausaufgaben oder Leistungsdruck, sondern sind diese emotional-sozialen Geschichten in den Schulen. Wir wissen, dass es um das Schulsystem in Deutschland aus mehreren Gründen nicht besonders gut bestellt ist, jetzt gerade im Moment. Ne? Bei PISA schneiden wir immer nicht besonders gut ab. Ne? Die Finnen schneiden immer toll ab. Ich habe letztens eine Studie gelesen. In Finnland kommen auf 12 Kinder ein Lehrer, und in Deutschland, also rein im Durchschnitt, und in Deutschland auf 18 bis 20 Kinder ein Lehrer. Das meint jetzt nicht die Klassengröße, sondern das meint die Zahl der Lehrer an der Schule, die auch Vertretungen machen müssen und dergleichen mehr. Das ist natürlich ein Problem, dass Lehrer ja als Pädagogen mit denen auch dafür, denke ich, ein Stückchen verantwortlich sind, nicht nur Informationen und Inhalte zu vermitteln, sondern auch soziale Kompetenzen zu fördern. Und da ist natürlich ab einer gewissen Klassengröße und ab einer gewissen Überforderung auch beim Lehrerpersonal, wofür ich durchaus Verständnis habe, eine Problematik da, dass Kinder da auch nicht Resilienzen gut ausbilden können. Mhm. Also wie wird ein Kind stark, indem es natürlich durch starke Erwachsene, durch eine Vorbildwirkung, Lernen am Modell und dergleichen mehr, dahin gebracht wird, sozial kompetent zu sein. Ja.
Mir fällt spontan ein, aber das würde wahrscheinlich die Sendung sprengen, weil ich habe schon so viele Fragen. Dieser aktuelle Fall an einer Erfurter Schule, das hast du ja auch mitbekommen, das ist ja auch mit dem Thema eigentlich verbunden, das fällt mir jetzt wirklich mehr spontan ein. Das hat ja auch mit Angst zu tun. Ne? Hier haben ja die Schüler und Schülerinnen das auch mitbekommen.
Da würde ich sehr davon ausgehen, dass das also eine massive Bedrohung ist. Das ist ja in einem sehr, sehr privaten und persönlichen Bereich. Also immer wenn es um Missbrauch geht, wissen wir, dass das neben der seelischen Verletzung und der Traumatisierung auch ein ganz, ganz großes emotionales Problem die Nähe ist. Ne? Das ist also im Familienkreis oder im Schulbereich, der der Familie ziemlich ähnlich kommt. Ne? Das ist ein geschützter Bereich, das ist also was, wo ich eigentlich gut aufgehoben sein sollte. Also ich gebe auch als Eltern ja mein Kind in eine Einrichtung, weil ich glaube, das ist ein Schutzraum für die. Ne? Und wenn dann dort, nicht umsonst gibt es Paragraph 175 Strafgesetzbuch, da geht es darum, dass gerade wenn es um Schutzbefohlene geht, der Gesetzgeber noch einmal mehr hingucken müsste, wenn da Dinge passieren, die dort nicht hingehören. Mhm. Und auch das macht sicherlich Angst. Ne? Die allgemeine Wahrnehmung ist ja übrigens auch so, wird dir zuweilen von mir ähnlich gehen, dass man, ja, wie soll ich sagen, die schlechten Dinge eher wacher und aufmerksamer wahrnimmt als das, was funktioniert. Ja, so sind wir evolutionstechnisch gebaut und gerade bei Kindern ist das so, dass die noch lernen, wie das Leben läuft und dass die natürlich durch Einschläge, die sich emotional sehr, sehr stark auswirken, dann auch eine Problematik sehen, die vielleicht aus ihren Augen nicht mehr lösbar ist. Ne? Und darauf reagiere ich mit Angst und Vermeidung und Rückzug.
Hast du einen kleinen Rat für die, es sind ja wirklich viele Eltern betroffen, viele überforderte Eltern noch immer noch nach dem Vorfall, das ist ja 2025 passiert, im Frühjahr im Sommer. Ja. Hast du einen kleinen Rat, wie die Eltern damit umgehen können? Weil die sind natürlich alle ein bisschen fraglos auch oder ratlos. Und ja, spreche ich das lieber an oder spreche ich es eher nicht an? Vermeide man das Thema lieber oder wie gehe ich mit einem 10-jährigen Mädchen um? Wie gehe ich,
was mache ich denn? Das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Ich versuche es mal von hinten aufzuarbeiten, da wird es vielleicht ein bisschen deutlicher. Also wenn ich merke, dass mein Kind sich in dieser Situation, wie da jetzt, nehmen wir diese Schule beispielsweise, stark verändert, dann sollte ich einen Fachmann konsultieren. Mhm. Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder einen Psychotherapeuten oder zumindest einen Sozialarbeiter oder sonst jemand, also der sich als Fachperson damit auskennt und da mal drauf gucken kann, ob da gerade jetzt auch was mit einer psychischen Erkrankung durchaus im Anmarsch sein könnte. Unabhängig davon, ob es zur Sprache kommt oder nicht. Ja? Ja. Wir sagen sowieso, also ein sehr, sehr großes Alarmsignal für Eltern, für Bezugspersonen auch innerhalb der Schule, ist eine Veränderung in der Timeline. Also wenn ein Kind immer fröhlich, immer aufgeweckt, immer vorn an war und sich plötzlich zurückzieht, leise wird, still wird, eine andere Wesensart zeigt, unbedingt genauso, ein sehr, sehr stilles Kind wird plötzlich aggressiv, wird laut oder so, dann ist irgendwas im Busche. Dann muss ich mal jemanden drauf gucken lassen. Das kann ich als Eltern und vielleicht als Lehrer ab einer gewissen Ausprägung auch nicht mehr alleine hinkriegen. Also das wäre was, wo man sagt, da müsste man drauf gucken. Mhm. Das, was du beschreibst, ist, glaube ich, dann von Fall zu Fall sehr, sehr unterschiedlich. Da kann man jetzt keinen allgemeinen Tipp geben. Wir haben ja in den Sendungen, die wir gemacht haben, immer mal über Kinder geredet. Ich glaube, dann habe ich auch immer über Trennung geredet, der Eltern, über Scheidung. Ich glaube, dass Kindern sehr, sehr viel offen gesagt werden kann, wenn man es kindgerecht macht.
Ja.
Also wenn man auch mit dem 10-jährigen Mädel kindgerecht über diese Thematik redet.
Ja.
Persönlich würde ich jetzt erstmal spontan dazu neigen und zu sagen, ich würde es nicht ansprechen, aber das Schulthema zu sein scheint, hängt es ja in der Luft. Und wenn ich das an meinem Kind wahrnehme, dass das von woanders diese Informationen kriegt, dann wäre es vielleicht ratsam, sich zu Hause am Küchentisch bei einem Kaffee oder bei einem Kakao hinzusetzen und damit zu reden.
Ja.
Und so arbeiten wir in der Therapie mit Kindern, aber auch mit Erwachsenen, geht es weniger darum, dass ich da der Erklärbär bin und irgendwas mache, sondern ich würde einfach gucken, was passiert jetzt gerade. Weil dann manchmal ganz besondere oder spezielle Dinge zutage kommen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Als Erwachsener versucht man das ja sachlich rational abzuarbeiten, aber da kommt vielleicht, ich habe einfach Angst, zum Sport zu gehen.
Ja.
Oder ich kann abends oder früh, jetzt wenn es dunkel wird, nicht über den Schulhof laufen. Also dass ich eher auf sowas Rücksicht nehme und dann schaue, okay, wo ist die Problematik und dann eher daran arbeite, als an dem Verbrechen an sich, was ja ohnehin nur bedauerlicherweise geschehen ist und wo ich mit dem Kind auch wenig Möglichkeiten habe, da noch irgendwie was abzubieten. Und es geht eigentlich um die Aufarbeitung.
Genau.
In einem kurzen Satz geantwortet, jetzt sehr lange passiert von mir, was du gefragt hast, es in einer kindgerechten Art und Weise abzuarbeiten, mit dem Fokus darauf, was das Kind zu diesem Thema beschäftigt und interessiert.
Ja, wunderbar. Jetzt habe ich so viele Fragen, was frage ich
zuerst? Frag doch einfach mal.
Es geht um Thema Medikamente, es geht um genetische Faktoren. Das interessiert mich auch. Da bleiben wir stehen. Genetisch oder
Medikamente? Angsterkrankung oder psychische Erkrankung im Lichte der Genetik. Also es gibt hereditäre Beziehungen, also das heißt zu Deutsch, es gibt durchaus Erkrankungen, bei einer Depression sagt man das, bei Suchterkrankungen, wo man sagt, okay, da mehren sich innerhalb der Familie die Fälle, sodass man da davon ausgehen kann, dass es da möglicherweise genetische Ursachen oder genetische Weitergaben auch gibt. Mhm. Aber Genetik ist ja nicht alles. Also Umweltfaktoren sind ja nun auch noch mit da, die da eine Rolle spielen. Und da muss man, glaube ich, genauso drauf gucken. Ich glaube sehr, dass die Art, wie ein Kind groß wird, auch mit dem psychischen Ausstattungsmerkmal oder Merkmalen sicherlich zusammenhängt. Also es wird in der Fachwelt beispielsweise seit Jahren diskutiert. Wir haben also eine genetische Nähe oder einen Zusammenhang, einen genetischen Zusammenhang bei der Depression beispielsweise, der auch sehr mit Angst oder Rückzug assoziiert ist, von 30%. Wobei man da vielleicht hergehen muss und auch nicht nur drauf schaut, was die Genetik macht, sondern vielleicht auch drauf mal schaut, wie erzieht denn eine depressive Mutter ihr Kind? Wahrscheinlich anders als eine Mutter, die nicht an einer Depression leidet. Mhm. Das heißt also im Rückkehrschluss, wenn die Mutter ängstlich, zurückhaltend, sehr vorsichtig, abwartend, vielleicht auch vermeidend ist, ne? Lernt das Kind von der Mutter natürlich auch vermeiden, Rückzug und solche Geschichten. Ja. Und dann nehme ich an dem Kind wahr, okay, das zeigt eine Angstsymptomatik, eine depressive Symptomatik. Aha, die Mutter hat das ja auch als geerbt. Ja. Aber im Grunde ist es eben nicht nur die Vererbung, im Grunde ist es eben auch die Art, wie ich mit dem Kind umgehe. Weil, das nur nochmal dazu, es gibt durchaus auch Kinder, die sehr selbstsicher sind, sehr, sehr angstfrei und sehr, sehr mutig, um es mal so zu sagen, die aus einem depressiven Elternhaus oder aus einer Suchterkrankung kommen, seitens der Eltern.
Ich denke gerade an Harpe Kerkeling spontan, der ja die seine Mutter eine sehr aktive, ich habe den Film gar nicht gesehen, schade, muss ich noch
unbedingt mal nachholen.
Unbedingt, das ist ja sehr interessant psychologisch, der ja nun die Mutter immer permanent aufmuntern wollte und das heute noch mit der Masse tut, mit den Menschen. Sehr, sehr interessant, aber dann selber wahrscheinlich auch ausgebrannt war, dann seine Pilgerwanderung, also ganz interessante Geschichte, fällt mir spontan dazu auch ein.
Ja.
So was gibt es eben auch oft. Persönlichkeitsmerkmale, gibt es denn welche, die das begünstigen oder kann man da gar nicht?
Nee, man muss sowieso, also es gibt ja nach der alten ICD-10 gab es ja noch relativ viele Persönlichkeitsstörungen. Die Klassiker sind so Borderline, narzisstische Persönlichkeitsstörungen oder so. Und da ist es eigentlich so, ich hoffe, ich spreche jetzt für die Kollegen im Kinder- und Jugendbereich auch mit, dass wir in der Psychotherapie eigentlich das Ablehnen, eine Persönlichkeitsstörung bis zum 18. Lebensjahr zu geben. Also, weil ich kann das für die Verhaltenstherapie sagen, wir meinen, dass bis zum 18. oder bis zum 20. Lebensjahr sich die Persönlichkeit so stark entwickelt, so unterschiedlich ausgeprägt wird über die Lebenszeit, dass ich da noch nicht von einer Störung reden darf. Also ich würde bei Kindern erstmal grundsätzlich keine Persönlichkeitsstörung diagnostizieren. Mhm. Ja. Eine andere Sache ist diese ADHS-Geschichte, was du erzählt hattest. Du hast auch gesagt, wegen Medikamenten, können wir da vielleicht
nochmal drüber kommen.
Das ist natürlich eine Problematik, da könnte man eigentlich tatsächlich mal eine ganze Sendung machen, vielleicht machen wir die mal. Nur so viel, das ist diagnostisch sehr, sehr gut abzuklären. Es ist durchaus auch eine Eltern- und Gesellschaftsdiagnose. Ja, also ich will sagen, also nicht das Kind hat immer nur ADHS, wenn es mit zu sehr rumspringt. Ne? Und wenn der Lehrer dann sagt, ja, die kleine Marie, die fällt im Unterricht ständig auf, kann das durchaus sein, dass der Lehrer einfach nicht klarkommt damit. Dann sollte vielleicht der Lehrer in die Therapie gehen und nicht die kleine Marie.
Das ist gut gesagt, sehr, sehr gut gesagt, ja. Das ist so. Kann man so stehen lassen auf jeden Fall.
Würde ich meinen. Also das kann man diagnostisch sagen, aber Persönlichkeitsmerkmale nicht. Ich glaube nicht, dass es das ängstliche oder das mutige Kind gibt. Ich glaube schon, dass wir das erleben, aber nicht, dass es sozusagen irgendwie aus dem Geburtskanal und in der Babyzeit sowas ist und sich dann weiterentwickelt. Mhm. Das hängt schon sehr davon ab, wie wir mit den Kindern umgehen, wie die aufwachsen.
Mhm, absolut.
Ja. Zum größten Teil.
Gesellschaftliche Faktoren, die hier noch stehen. Politik, na gut, das haben wir Covid. Wo findet man Hilfe? Angenommen, ich merke, Mensch, mein Kind hat sich so verändert, dass da ist hier wirklich, also ich gehe zum Therapeuten, ich suche mir Hilfe und ja, sowas.
Ja. Naja, man muss ja auch nicht gleich zum Therapeuten. Wir sind immer ein Fan von niederschwelligen Angeboten, das heißt also niederschwellig wäre immer eine Beratungsstelle aufzusuchen. Mhm. Vielleicht auch mal ein Buch zu lesen, einen Ratgeber. Oder mal einen Podcast von jemandem hören, der sich wirklich damit auskennt. Also nicht die Hausfrau, die drei Kinder gekriegt hat und jetzt meint, sie könnte Mutterratgeber werden, nur weil sie drei Kinder hat. Ne? Es gibt sicher die Profis. Ich hatte auf der Herfahrt tatsächlich jetzt einen Podcast gehört, wo es um Trennungen geht. Und da stellte sich die Autorin vor, die als Trennungsexpertin gehandelt wird. Und alles, was über ihre Biografie zu erfahren war, dass sie selber mal eine Trennung hinter sich hat, die ganz schwer verarbeitet hat. Und jetzt seit 2 Jahren, nachdem sie ihre Trennung durch hat, Paare berät, wie man... Es gibt ja diesen Spruch, wenn man durchs Zugucken was lernen würde, wäre jeder Hund ein guter Fleischer. Ne? Also offensichtlich scheint es nicht zu sein, um das machen zu können, muss man auch ein bisschen mehr Ahnung haben. Ne? Also das ist die Problematik. Also man soll tatsächlich mal schauen, welche Ratgeber gibt es dazu. Ansonsten helfen sicher auch Jugendämter. Ich bin immer ein großer Fan von Vertrauenslehrer. Ich weiß, dass sie überfordert sind, aber dass man mit solchen Leuten redet. Und dann ist natürlich auch ein Stück weit Verantwortung, und ein Stück weit die Hauptverantwortung bei den Eltern. Ja. Ich muss mein Kind zu einem stabilen, mutigen Kind erziehen. Und das heißt in erster Linie, ich muss mir Zeit dafür nehmen. Ich kann nicht das Handy in die Hand drücken oder das Tablet, und ich kann das auch nicht vom Fernseher parken. Ja. Und ich kann es aber eben auch nicht vom Spielen wegholen, wenn es denn dann spielt und überhaupt nur sich in diese Welt zurückzieht und kann sagen, ja, hör doch mal auf zu spielen. Dann kommt nämlich die Frage vom Fachmann bei aller Bescheidenheit, was sollst du denn in der Zeit machen, wenn es nicht spielen darf? Sollst du die Schauspieler ausräumen oder was? Nee, weil das Spielen macht Spaß. Also wenn ich nicht will, dass es vor dem Computer sitzt und zockt, muss ich was anderes, ein bisschen anderes Spielangebot machen. Du hast mal im Gespräch gesagt, da muss man eben abends mal hinsetzen und spielt mal Mensch, ärgere dich nicht.
Ja.
Oder Homie oder was weiß ich, oder nimm die Fahrräder, geht raus oder wie unlängst geschehen bei der Anja, ne, fahre mit meinem Kind am Wochenende irgendwie in den Wald und gehe spazieren, fahr Ski oder was.
Wunderbar.
Ja, also ich brauche Zeit für mein Kind.
Das ist so eine Sache, ne? Das wäre auch eine Sendung schon. Thema Zeit wäre auch schon eine Sendung. Mensch, ich habe so viel, ja. Du hast auch noch so viel auf dem Zettel.
Nö, ich habe ja nur so ein bisschen. Dass ich
also neue alles, Forschungsergebnisse, alles, vielversprechend habe ich hier noch stehen.
Alles vergessen. Geforscht wird ein Lange dran. Also das kann man vielleicht nochmal sagen. Der Manfred Spitzer, den kennen wahrscheinlich viele von unseren Zuschauern, der hat auf Bayern 3 mal Geist und Gehirn gemacht. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich bin kein großer Fan mehr vom Analogfernsehen, deswegen danke ich Salve TV, dass ich das auch nicht linear empfangen kann, also gucken kann, was ich möchte und mir das aussuchen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, wahrscheinlich, wenn ich gucken würde, wird es im Bayerischen Rundfunk noch Sendungen von dem Spitzer geben. Der hat sehr viel Literatur zu dem Thema Kinder, Jugendliche und Medien, also Online-Medien geschrieben, was jetzt inzwischen schon, glaube ich, 2013, also gut 10 Jahre alt sein dürfte, ist digitale Demenz. Und wenn man sich das mal durchliest, da kann man wirklich sich die Haare raufen. Also da geht es, ich kann es jetzt hier nur kurz zusammenfassen, der Spitzer kann es besser erklären, da geht es eben darum, der legt also in dem Buch zig Dutzend von Studien vor, dass Kinder eben mit dieser zweidimensionalen Welt ganz, ganz schlecht zurechtkommen, dass die schlechter lernen am Rechner, dass auch nichts mehr in die Tiefe gemacht werden muss, also dass es einfach für alles, uns geht es ja ähnlich, Google gefragt wird, dass also nichts mehr angeeignet wird an Wissen. Und wenn ich das nicht habe, also da geht der Spitzer hin und erklärt es, also vielleicht ein bisschen die Antwort auf deine Frage. Also wenn ich mich immer nur eines Hilfsmittels bediene, um durch diese Welt zu kommen, ja, das ist so wie bei einer abhängigen Partnerschaft. Also wenn ich meine Partnerin, meinen Partner nur dafür brauche, dass der mich durch diese Welt geleitet, und ich alleine viel zu schisserig bin, dann sieht es schlecht aus. Ne? Dann haben wir ein Problem. Und so ist das bei Kindern auch. Also wenn die Kinder sich ausschließlich auf diese neuen Online-Medien verlassen, dann wird es zum Problem. Ja? Der Spitzer legt zum Beispiel, das fand ich also fast schon einen mahnenden Ruf an die Pädagogik insgesamt in Deutschland, der liegt zum Beispiel auch da, also durch Studien, dass diese ganze Online-Geschichte im Klassenzimmer völliger Quatsch ist. Ja. Also unsere Kinder lernen schlechter, wenn jeder ein Tablet oder ein Laptop vor sich steht.
Das wird immer
unabhängig davon, das sagt er auch mit so einem leichten humoristischen Seitenhieb, dass es Klassen gibt, die vorher erst mal eine Viertelstunde brauchen, bis alle im Netz sind und sich alle irgendwo eingeloggt haben, und dann kann der Unterricht erst losgehen.
Ja,
was vielleicht mit Büchern nicht passiert wäre. Und das heißt nicht, dass ich das verteufle, und der Spitzer auch nicht, aber dass man herschauen muss, was macht es mit unseren Kindern? Und es macht sie auf jeden Fall ängstlicher und unsicherer.
Alle haben eine große Verantwortung. Wir haben noch eine Minute, sehe ich gerade. Eieiei. Alle haben eine große Verantwortung. Im Zusammenspiel mit allem funktioniert es. Die Eltern, ne, die Schule.
Die Eltern vor allen Dingen. Vor allen Dingen die Eltern oder Großeltern, also die in der Familie sind, die als Familienverband einen Rahmen geben sollten, damit diese Geschichte besser wird.
Ich habe sogar hier stehen, Freizeitaktivität als Prävention.
Genau, zum Beispiel. Ja, also eine der Präventionsgeschichten wäre das. Und ansonsten, kommt zur Weihnachtszeit, liebe Zuschauer.
Lest den Kindern,
lest den Kindern was vor, spielt mit denen, was geht raus, lest ihnen
Weihnachtsgeschichte und stellt ihnen nicht das iPad hin. Lest ihnen eine. Stimmt's? Ja. Das ist wunderschön, wenn das Kind, habe ich neulich meiner Tochter erklärt, sich das bildlich so vorstellen kann und sich das so zurechtträumt. Da passiert ganz viel im Kasten oben, oder? Und das kann nur gut sein, ne?
Denke ich auch. Und schenkt einen Bibliotheksausweis oder ein Buch und nicht gleich ein Tablet. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, frohes Fest.
Ja.
Eine gute Vorweihnachtszeit, eine gute Nachweihnachtszeit und vielleicht schon einen guten Rutsch. Ich weiß nicht, wann das gesendet wird. Wenn Sie uns erst 2026 sehen, dann ein ganz tolles, großartiges Jahr für Sie und Ihre Kinder und viel Mut für die Zwerge.
Da sieht man, dass der Kerl mal moderiert hat. Ne? Hat er jetzt schön gemacht. Ich sage dazu gar nichts mehr. Bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.